Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.
Heute mit Stefan Gründel. Gründelglas, Podcaster, Netzwerker und Amateurfunker. Ja, lieber Stefan, schön, dass du heute dabei bist und herzlich willkommen im Weiden-Podcast.
Grüß dich, Benjamin, und danke für die Einladung.
Ja, lieber Stefan, ihr seid Gründelglas seit 2018 ja hier in Weiden gegründet und seit 2020, wenn ich das richtig gesehen habe, bist du da mit an Bord. Mhm. Für was steht denn Gründelglas und was macht euch so besonders?
Für was steht Gründelglas? Gründelglas steht für besondere Flexibilität, ein großes Netzwerk, international auch, mit dem wir, durch das wir unsere Kunden unterstützen können, und wir versuchen immer das Unmögliche möglich zu machen.
Okay, und in welchen Produkten seid ihr unterwegs? Was sind so eure Produktpaletten, die ihr anbietet?
Produktpalette sind vorrangig Flachglasprodukte. Das heißt, das war eigentlich auch der Ursprung, der Gedanke unseres Unternehmens, und hat sich dann aber sehr, sehr schnell ergeben, dass wir als Komplettanbieter, als Systemanbieter auch mit auftreten. Das heißt, es sind Partner auf uns zugekommen, die gesagt haben, Mensch, wir haben Aluminiumsysteme, Glasbefestigungssysteme, Ganzglasgeländersysteme zum Beispiel, mit denen man ein komplettes Produkt anbieten kann, dem Handwerksbetrieb, ist also rein im B2B-Bereich tätig und können sozusagen dem Handwerker, dem Metallbauer, Schreiner oder Glaser ein komplettes System anbieten.
Also Balkone, Fenster, Türen, alles, was aber ein bisschen außer der Reihe tanzt und nicht Standard ist.
Fenster und Türen nicht, das machen wir also ganz konkret nicht. Ja. Wir liefern Spezialgläser zum Beispiel für Fenster und Türen, wie einbruchhemmende Gläser, Panzergläser, aber vorrangig wirklich in dem Bereich, was im Hochbau als Absturzsicherung verwendet wird. Oder wenn zum Beispiel Produkte nicht am Markt vorhanden sind, dann entwickeln wir auch Produkte für unsere Kunden.
Okay, ich habe zum Beispiel eine Kundenstimme gefunden, die neueste Errungenschaft Lofttürensystem aus dem Hause Gründelglas, qualitativ und optisch einfach umschlagbar. Ja, so ein Feedback freut ja wahrscheinlich.
Dann. Das ist richtig, ja.
Genau. Da steckt natürlich harte Arbeit dahinter und vor allem viel Erfahrung. Thema Glas ist ja jetzt, wie bist du denn überhaupt zu dem Thema gekommen und wie hat sich dein Weg entwickelt hin zu Gründelglas?
Wie hat sich mein Weg entwickelt? Eigentlich bin ich komplett durch Zufall in die Glasbranche gekommen. Das war 1992 nach meinem Fachabitur. Eigentlich wollte ich studieren gehen. Und dann hat mir mein Vater damals gesagt, Mensch, bevor du studieren gehst, mach doch erst eine Ausbildung. Und wie gesagt, ich habe ein Fachabitur, relativ guten Abschluss. Habe damals, ich glaube, 10, 12 Bewerbungen geschrieben und bin auch überall zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Hatte auch dann relativ viele Zusagen. Nur ein Thema hat mich ein bisschen gestört damals als junger Kerl. Ich musste überall so im Gespräch immer die Menschen fragen, die Geschäftsführer bzw. die Personaler, die vor mir saßen, was darf ich denn mal machen nach meiner Ausbildung? Was kann ich denn mal werden bei euch? Und ich sag, es waren Banken dabei, es waren Großhändler dabei. Und da habe ich eigentlich immer die Antwort gehört, ja, nach der Ausbildung, da kommst du erst einmal in irgendeine Abteilung rein oder in Autohäuser und so. Bei uns gab es auch relativ viele Autohäuser, komme ich aus Hof, Oberfranken. Und da hat man in Autohäusern gehört, ja, nach der Ausbildung geht es erstmal ins Lager. Gell? Und ich habe immer gesagt, ja, ich würde gerne in den Vertrieb gehen. Um Himmels Willen. Nein, Vertrieb geht gar nicht. Also da musst du mindestens 5 Jahre erst einmal ins Lager oder sonst irgendwo rein, dass du mal was verkaufen darfst. Und ich hatte dann ein einziges Vorstellungsgespräch. Das war das letzte. Das war auch die letzte Bewerbung, die ich geschrieben hatte von den ganzen Vorstellungsgesprächen. Das war das Glaszentrum Hof. Ein Betrieb, eine Niederlassung der Flachglas AG, damals in Hof. Und da saßen mir 2 Geschäftsführer gegenüber. War Anfang August, bombenheiß draußen, 35 Grad, ich habe geschwitzt wie ein Ochse. Bin da reingekommen, beide saßen mit ihren Zigaretten in dem Raum drin und haben den Raum zugequalmt. Das war das Vorstellungsgespräch und dann ging es auch um klassische Themen. Ja, ich habe eine schöne Ausbildung, Fachabitur. Warum bewerben Sie sich denn als Groß- und Außenhandelskaufmann mit Abitur? Und dann kam auch gleichzeitig die Frage, was wollen Sie denn mal werden nach der Ausbildung? Also ich bin das erste Mal gefragt worden, was ich denn machen möchte. Und dann habe ich gesagt, ich möchte den Vertrieb. Mein Vater ist ein Vorbild von mir, der war auch sein ganzes Leben im Vertrieb und ich möchte es auch mit Menschen zu tun haben letztendlich und draußen unterwegs sein, Produkte verkaufen. Und da haben die 2 sich angeschaut und haben gesagt, Mensch, passt, wir haben einen Außendienstmitarbeiter, der geht jetzt in Kürze in Ruhestand, da können Sie einsteigen, Herr Gründel. So, und das war sozusagen, in dem Moment habe ich entschieden, wenn die mich nehmen, mache ich das. Also sofort, bin auch raus, damals 25 Minuten nach Hause gefahren, nach Naila, also ursprünglich bin ich in Naila geboren. Und ich bin noch nicht zu Hause angekommen, stand meine Mutter schon in der Tür und hat gesagt, die Sekretärin vom Glaszentrum Hof hat angerufen, die würden dich gerne nehmen. Da habe ich gesagt, mach ich. Das war meine Entscheidung.
Okay.
Also ihr habt alle...
Total spannend.
Also wirklich ganz, ganz schnell, spontan. Ja.
Aber ja. Zufall, und dann hast du dich dort quasi an das Thema herangewagt und die Grundausbildung gekommen sozusagen und richtig. Bist dann daran auch gewachsen.
Man hat mir dann als Azubi nach einem halben Jahr einen Firmenwagen hingestellt und hat gesagt, Gründel, darfst losfahren. Also ich war dann 2 Tage in der Woche unterwegs, in den neuen Bundesländern damals und durfte ein komplettes neues Verkaufsgebiet aufbauen, ein bisschen mit übernehmen. Hat viel Spaß gemacht. Der Kollege, der in Ruhestand gegangen ist, das war dann 2 Jahre später nach meiner Ausbildung. Das heißt, ich war dann klassisch wirklich als Vertriebsmitarbeiter im Außendienst draußen unterwegs und habe natürlich, das war super, super cool. Also das war wirklich mega. Menschen kennenlernen, viel auch über Produkte lernen, auch von den Handwerkern lernen. Mhm. Das war so immer ein bisschen mein Augenmerk. Und dann bin ich auch Vertriebsleiter geworden in dem Hause nach einigen Jahren, war also viele Jahre im Vertrieb tätig.
Ja.
Und dann 2000 bin ich dann gewechselt zu einem Betrieb nach Nordrhein-Westfalen. Das war dann so der Zeitpunkt, jetzt mal was Neues machen.
Komplett raus.
Ja. Einmal quer durch Deutschland gezogen, in die Nähe von Paderborn und dort zu einem anderen Flachglasbetrieb gegangen. Auch dort wieder neue Kontakte aufgebaut, dort war ich 7 Jahre.
Aber dann hat dich der Weg langsam wieder auch zurückgeführt und dann aber bis nach Weiden.
Bis nach Weiden, richtig. Dann ging es nochmal 2 Jahre nach Heilbronn. Dort war auch ein großer Betrieb, wo ich dann fürs Projektgeschäft verantwortlich war. Und dann ist dieser Betrieb verkauft worden an ein holländisches Unternehmen. Und das, eigentlich wollte ich dort schon länger bleiben, weil ich war jetzt nicht der Jobhopper, der jetzt alle 2 Jahre einen neuen Job gesucht hat. Und dann habe ich ein Angebot hier bekommen aus der Region, von der Flachglas Wernberg. Und war für mich auch dann klar, weil das war schon immer auch eines meiner Ziele, dorthin zu gehen. Und da habe ich auch entschieden, weil das ist ein sehr, sehr großer Laden, einer der größten Glasveredler in Europa am Standort. Und da bin ich dann hingegangen.
Aber
und so bin ich dann auch in Weiden gelandet.
In Weiden gelandet erstmal hier wohnhaft und gearbeitet dort. Mhm. Aber trotzdem ist ja der Schritt nochmal, dass man sagt, man wechselt eine Firma im Angestelltenverhältnis, das ist ja das eine. Aber dann dieser Schritt in die Selbstständigkeit. Was war da dein Treiber? Warum hast du dich dafür entschieden?
Also der Schritt in die Selbstständigkeit kam eigentlich durch meine Frau und mich zusammen. Sie ist auch aus der Glasbranche gewesen, ist 2015 hier nach Weiden gezogen und war dann auch für einen Betrieb in der Region im Vertrieb verantwortlich. Mhm. Ja, und dann irgendwie, der Markt hat sich verändert und das Thema Kundenorientierung, das Thema einfach neue Sachen machen, neue Produkte ausprobieren, dem Kunden auch eine Wertschätzung geben, alles, was dazugehört. Das war unser beider Grund zu sagen, wir machen das jetzt selbst. Wobei ich selbst ja nicht das Unternehmen gegründet habe, das hat meine Frau dann gegründet. Ich bin damals 2017 von Flachglas weggegangen, bin in ein amerikanisches Unternehmen reingegangen, war dort für den europäischen Industrievertrieb verantwortlich. Und auch in der Baubranche, auch in der Fassadenbranche unter anderem, aber auch Automotive-Bereich. Und ich habe natürlich dort aus der Entfernung, denn ich bin teilweise Sonntagabend in den Flieger gestiegen, Freitag nach Hause gekommen und habe dann meine Frau auch unterstützt mit dem Netzwerk, denn der Grund auch für die Selbstständigkeit war unser Netzwerk. Mhm. Wir haben über viele Jahre, Jahrzehnte ein großes Netzwerk aufgebaut, also man kennt ganz, ganz viele Betriebe in Deutschland, aber auch in angrenzenden Ländern, kennt die Menschen persönlich, die Geschäftsführer auch persönlich, heute noch Freundschaften dabei, auch wenn man keinen geschäftlichen Kontakt mehr hat. Mhm. Das war immer schon die Grundeinstellung von uns beiden eigentlich, man sieht sich immer mindestens 2 Mal im Leben.
Ja.
Und auch wenn es mal knallt, auch wenn mal was Negatives ist, immer vernünftig miteinander umgehen. Ich habe seitdem ich im Business bin, habe ich nicht einen Gerichtsprozess gehabt mit irgendeinem Kunden oder mit einem Lieferanten, weil man einfach vernünftig miteinander umgehen kann. Und es gibt natürlich auch andere Menschen, wo man aber relativ schnell entscheidet, da macht man einfach, da arbeitet man dann miteinander. Also das muss da nicht sein, dass man sich sowas antut.
Also hat dich das Glasglück quasi mehrfach erwischt?
So ist
zum
es.
Einen bei der Ausbildung, dann bei der Frau.
Richtig, ja.
Und jetzt bei der Gründung mit diesem Netzwerk und wahrscheinlich auch in der Region, weil wir doch Glasregion sind, also mit vielen Produzenten in Wernberg, in Weilhammer, Schott-Mittelreich ist ein anderer großer Glasproduzent. Ja. Das ist schon eine Stärke in der Region, oder?
Absolut. Also Oberpfalz ist eine klare Glasregion, auch im Bayerischen Wald runterwärts. Als ich noch Azubi war, Auszubildende, weiß ich noch, da sind wir busseweise nach Weiherhammer gekarrt worden, aus Bayern zum Beispiel oder auch aus anderen Bundesländern, von den Flachglas-AG-Niederlassungen. Da ist immer klassisch Weiherhammer und Flachglas-Wernberg. Das waren die beiden großen Betriebe, die uns als Auszubildende, als Vorzeigebetriebe natürlich vorgeführt wurden.
Und ist ja auch eigentlich ja eine Region, die seit dem Mittelalter Glas produziert hier. Wir haben ja auch noch historische Bezüge dazu. Trotz allem ist ja die ganze Glasindustrie schon auch in der Transformation. Ja, das Thema Energie, energieintensiv. Wie siehst du das? Ist da die Branche bereit für diese Transformation? Schafft sie das? Oder sagst du, das sind so große Herausforderungen, das wird schon nochmal ein ganzer Batzen an Arbeit sein.
Also ich glaube, die Energiewende oder beziehungsweise Glas ist ja ein wahnsinnig energieintensives Produkt in der Herstellung. Das heißt, das ist für alle Hersteller eine riesengroße Herausforderung, wo Glas schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten einen Vorsprung hat im Vergleich zu anderen Rohstoffen, ist beim Recycling. Bedeutet, beim Glas wurde schon immer Abfälle aus der Produktion recycelt, und zwar in sehr, sehr hohem Maße. Das heißt, auch bei der Rohglasproduktion in Weihammer zum Beispiel werden immer ein bestimmter Anteil an recycelten Gläsern aus den Produktionsabfällen, also produktionsfrisches Glas, dem Herstellungsprozess beigemischt. Also ca. 15-20% so in der Richtung sind da mittlerweile drin. Also in der Nachhaltigkeit, Glas ist auch ein Naturprodukt für mich, aus der Natur zurück in die Natur. Ist, denke ich mal, ein Riesenvorteil, auch im Markt. Wie gesagt, Energiethemen und jetzt gerade die Energiepreisexplosion machen natürlich allen Herstellern weltweit zu schaffen. Und es sind aber auch viele Maßnahmen im Gange jetzt, das alles in die richtige Richtung zu bringen.
Also Glas, ein historischer Stoff, Naturstoff, wie du sagst, der sicherlich noch viele Jahre, Jahrhunderte vor sich hat.
Definitiv.
Das Spannende bei Gründelglas ist aber auch, dass ihr nicht nur auch innovativ und individuell mit dem Produkt arbeitet, sondern auch bei der Kommunikation vielleicht den einen oder anderen neuen Weg beschreitet, wie es vielleicht andere nicht so machen in eurer Branche. Ihr nutzt offensiv neue Medien, neue Kanäle, um auf euren Service aufmerksam zu machen. Ihr habt einen Podcast unter Glaspioniere. Was hat euch dazu bewogen, auch in der Kommunikation auch neue Wege zu gehen?
Also da muss ich ganz klar sagen, das ist meine Frau Diana, die hat vor knapp 1,5-2 Jahren angefangen, wirklich sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und gestartet sind wir auf den klassischen Social-Media-Plattformen wie Instagram, wo man selbst was machen kann. Und das war wirklich Themen abends nach dem Büro. Der Kleine ist ins Bett gegangen, dann ist nur ins Büro gegangen worden. Dann wurde abends noch bis 10, 11 wurden Beiträge vorbereitet, selber Beiträge erstellt sozusagen, aber wirklich von null an, von selbst angefangen und auch die Kommunikation über soziale Netzwerke aufzubauen. Das heißt, nicht nur selber Beiträge zu erstellen, sondern es wurden uns ja dann bestimmte Firmen vorgeschlagen, die teilweise auch gar nicht aus unserer Branche waren, die aber einen richtig guten Auftritt hatten. Und da ist uns eine Firma besonders aufgefallen, das ist die Firma Heckner Rouladenbau aus Stammham bei Ingolstadt. Und die hat es auch dann einfach mal angeschrieben, das ist der Dominik Heckner, ein junger Kerl. Den hat sie angeschrieben abends und gesagt, Mensch, ganz ehrlich, ihr macht das richtig toll. Seine Vlogs, die er macht und alles Mögliche mit YouTube, mit Instagram kombiniert. Wir müssen uns mal treffen. Und da kam auch irgendwie so eine Nachricht, dass sie einen Livestream planen. Und da hat sie bloß, also ich weiß noch, wie meine Frau zu mir gesagt hat, ich glaube abends um 10:30, bei dem Livestream wollen wir dabei sein. Weil das offiziell wurde ein Aufruf gestartet, nächster Livestream wird geplant. Und da ist einer dabei aus dem Bereich Handwerk, beziehungsweise aus dem Bereich Handwerk und Industrie. Und so kam das dann, 2 Wochen später kam ein Anruf bei uns an, vom Thomas Stähler, der ist der Filmemacher sozusagen für den Dominik Heckner. Und er hat gesagt, Mensch, ganz ehrlich, ihr habt auch einen richtig coolen Auftritt, wir machen das mit euch. Ihr seid zum Livestream eingeladen, kommt doch mal vorbei. Und dann haben wir uns 4 Wochen später das allererste Mal persönlich gesehen. Und das war jetzt, wenn man sich schon seit 20 Jahren kennt.
Okay.
Also wirklich, wir sind reingekommen, das war die Produktionshalle in einem Handwerksbetrieb, also Rouladenkastenbau, Rollokistenbau. Und der Thomas Stähler stand drin und wir haben uns umarmt und von der ersten Sekunde an blind verstanden. Und nach dem Livestream war es für uns auch so, dass wir dann ganz schnell die Entscheidung getroffen haben, dass wir selbst was machen. Also mit dem Thomas Stähler zusammenarbeiten und einen eigenen Podcast aufziehen, Videopodcast auf YouTube, das ganze Thema Instagram, Social Media weiter ausbauen und haben dann auch eine klare Strategie dahinter begonnen.
Also das wirkt sich auch auf den Geschäftserfolg aus. Also es ist nicht so, dass man sagt, man sieht sich gern selber, sondern ihr gewinnt neue Kunden oder ihr bindet Kunden auch über diese Art der Kommunikation.
Richtig. Also es gibt ja keine Aktion ohne Ziel. Auch das Thema, das war so ein bisschen mein Gedanke. Man kann jetzt drauf losmachen und einfach mal abwarten, was kommt. Aber das war natürlich nicht unser Thema. Am Start muss man so starten, weil es nicht anders geht, um einfach mal auszuprobieren. Und da ist meine Frau wirklich absolut Spezialistin, Diana. Die kann mit den Sachen umgehen. Sie schneidet mittlerweile die Videos selber und hat sich da wahnsinnig auch eingearbeitet. Aber das kam nach einer gewissen Zeit auch mit dem Thomas. Haben wir dann wirklich gesagt, wir müssen jetzt auch strategisch vorgehen. Wen wollen wir denn ansprechen? Wie wollen wir die Menschen ansprechen? Denn wir sind im B2B-Geschäft. Also wir wollen jetzt keine Privatkunden oder Privatbelustigung machen in dem Sinne, sondern es soll auch ein Business dahinter stecken. Auch mal was Lustiges dabei, was Unterhaltsames. Muss einfach mal sein zwischendurch. Macht auch Spaß. Und da wollen wir einfach unsere Unkompliziertheit auch rüberbringen.
Aber man merkt ja auch, und das finde ich total spannend, auch wenn es um Business geht, also wenn man so ein bisschen reinschaut und ein bisschen reinhört, ihr habt schon viel Spaß dabei. Das macht euch auch richtig Spaß, oder?
Es ist extrem anstrengend. Ja. Und ich bin ganz ehrlich, bis vor 2 Jahren hatte ich nicht meinen Instagram-Account.
Okay.
Ich persönlich. Der Junior, der Große, der ist da Spezialist. Und da hat man gesagt, Mensch, du mach mal ein bisschen langsam. Ich selbst hatte keinen, konnte wirklich, also ich wollte gar nicht. Ne? Und das waren dann auch immer Themen, wenn es dann darum ging, man muss das jetzt pflegen, man muss eine gewisse Regelmäßigkeit reinbringen. Denn wenn man da eine Strategie hat, muss man wirklich auch diese Strukturen einhalten, um entsprechend Reichweite zu gewinnen und eben die Zielgruppen zu erreichen, die man gerne hätte. Jetzt wie bei uns das Handwerk, Metallbau, Glaser, Schreiner und den Kontakt auch aufzubauen. Das heißt, nicht nur Beiträge zu posten, wie ich schon erzählt habe, sondern Menschen anzusprechen, die im gleichen Metier sind, die potenzieller Kunde für uns sind. Und so haben wir auch schon den einen oder anderen Kunden gewonnen. Dadurch, dass wir bundesweit sowieso unterwegs sind, also nicht nur in der Region, konnten wir da schon einige schöne Kunden auch aufbauen und ein Netzwerk aufbauen. Nicht nur Kunden für uns, sondern auch wirklich ein Netzwerk aufbauen zu anderen Firmen. Ist ein Sanitärinstallateur zum Beispiel, Metallbau aus Hamburg. Und das ist alles eine Gruppe, die nennt sich auch Lust auf Handwerk. So heißt diese Gruppe.
Die brauchen immer wieder auch Spezialanfertigung.
Die empfehlen sich gegenseitig. Ja. Und da heißt, Mensch, jetzt haben wir einen schönen Auftrag in Hamburg bekommen. Relativ groß, den hätten wir nie bekommen, ohne diese Kontakte. Weil uns 3 Mann weiterempfohlen haben, gesagt, Mensch, du brauchst hier Hilfe, du brauchst ganz, ganz schnelle Lieferung. Geh doch mal zu Gründelglas.
Okay, also das heißt, man kann eigentlich fast unabhängig vom Ort, kann man durch eine starke Kommunikation und ein starkes Netzwerk auf jeden Fall deutschlandweit und wahrscheinlich sogar noch weiter agieren.
Richtig, ja.
Und Netzwerk ist schon ein bisschen das Stichwort, also das haben wir jetzt schon mehrfach gehört, sowohl bei euch im Glasbereich, aber auch jetzt in der Kommunikation. Und du bist ja ein Netzwerk im Sinne von wirklich einer, der jetzt nicht nur drüber redet oder das vor sich herfühlt, sondern wirklich das erlebt und den Kontakt abpflegst. Und du bist ja zum Beispiel auch beim BNI mit dabei, oder?
Ich bin auch bei BNI, wir sind bei BNI, sind auch da durch Zufall dazugekommen, über einen Kunden von uns, der mich dazu eingeladen hat, in Regensburg, dass ich mir das anschaue. Und ich wusste eigentlich gar nichts darüber, BNI, Business Network International, habe nur ein paar Informationen am Rande bekommen. Wichtig ist einfach das Thema für mich schon mein ganzes Leben lang, ein Netzwerk aufzubauen, auch Kontakte zu halten, auch wenn man mal längere Zeit nichts geschäftlich miteinander zu tun hat. Und da kam das ganz gelegen und hat mich wirklich überrascht auch, wie toll dieser Unternehmerkreis, das ist ein Unternehmerfrühstück, das jede Woche stattfindet. Es gibt, also in Städten gibt es ein Chapter, wie bei uns hier in Weiden, wir haben das Chapter Focus Weiden jetzt aufgebaut. In Regensburg gibt es mehrere Chapter und dort treffen sich Unternehmer jede Woche, also jede Woche an einem bestimmten Tag, morgens zu einem Unternehmerfrühstück, aber auch mit einer klaren Struktur. Das heißt, da wird nicht nur gefrühstückt und irgendwas geredet, sondern es gibt eine klare Struktur, die dahinter steckt, wo auch wirklich ganz klar die Empfehlung auszusprechen für andere Personen ganz, ganz wichtig ist. Das heißt, unser Motto lautet, wer gibt, gewinnt. Wichtig ist, Menschen kennenzulernen, ins eigene Netzwerk natürlich reinzubringen, alle, die bei uns im Netzwerk drin sind, zu unterstützen. Also ich gehe nicht da rein, um zu sagen, ich will jetzt ein Geschäft machen, sondern eigentlich gehe ich da rein, um Empfehlungen für andere Menschen auszusprechen.
Ja, total spannend und an unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie werden schon gemerkt haben, BNI ist uns schon einmal begegnet. In der Folge Leben in Weiden, die Nummer 20 war das, da hatten wir Simone Skrytlo hier, die auch als Vorsitzende, Präsidentin, habt ihr gesagt, glaube ich, dazu, auch berichtet hat, wie das wirkt und wie man auch durch Zusammenarbeit einfach gemeinsam mehr erreicht und einfach das Zusammenspiel und Netzwerk einfach nicht nur das nutzt, um gemeinsam zu feiern, sondern auch genutzt, um gemeinsam auch Geschäft zu machen und dadurch als gesamte Region auch stärker wird.
Ja. Absolut, absolut. Und es ist ja nicht nur regional, sondern es ist ja überregional, wie es der Name sagt. Business Network International bedeutet, ich kann sowohl hier in der Region, ich kann aber auch deutschlandweit, egal wo ich hinfahre, schaue ich immer, ob irgendwo ein Chapter ist, wo ich mich anmelden kann als BNI-Mitglied, kann da reingehen, kann Menschen kennenlernen. War jetzt letzte Woche in Friedrichshafen zum Beispiel, geschäftlich unterwegs, habe mir dann das Hotel rausgesucht, wo das BNI-Chapter Friedrichshafen tagt, habe wieder einen Architekten kennengelernt, andere tolle Menschen kennengelernt. Man erweitert also mit jedem Besuch immer seinen Horizont und hat dann jemanden im Hinterkopf, wo ich sage, Mensch, wenn ich da mal jemanden brauche, dann habe ich jemanden, dann kann ich jemanden anrufen. Ja, oder ein Kollege hat erzählt, sein Sohn geht jetzt nach Sri Lanka für ein Jahr. Der hat das BNI-Chapter, den Präsidenten in Sri Lanka angerufen und gesagt, Mensch, mein Sohn muss da runter oder möchte da runter gehen. Für ein Jahr kannst du mir helfen. Da hat er gesagt, selbstverständlich, meine Telefonnummer hier, wir kümmern uns drum, du musst nichts machen.
Ja.
Was Besseres gibt es gar nicht. Ne?
Okay, super. Aber merkt schon, viel Power, viel Energie ist hier im Raum, deine Frau und du, ihr gebt immer viel Gas und seid motiviert. Habt ihr auch Phasen der Ruhe?
Leider zu wenig. Also Phasen der Ruhe, dadurch, dass wir einen kleinen Sohn haben, der jetzt nächste Woche 4 Jahre alt wird, der hält uns natürlich richtig auf Trab. Mhm. Es geht früh ins Büro, meine Frau ist halbtags im Büro dann, also vormittags im Büro, mittags kommt der Kleine nach Hause, nachmittags, also ich bin in der Regel ganztags im Büro oder auch unterwegs mal 2-3 Tage. Und es ist natürlich eine wahnsinnig schwierige Aufteilung, wie man das managt, auch die Zeit für die Familie zu haben, damit ich dann abends nach Hause komme. Ist nicht mehr viel Zeit, dann geht der Kleine ins Bett und meistens wird danach noch irgendwas gearbeitet, ist einfach so. Wäre natürlich toll, wenn wir Unterstützung von außen bekämen. Also wir sind auf der Suche wirklich nach Menschen, die zu uns passen, die auch Bock haben, mit uns Vollgas zu geben, weil wir auch ein bisschen anders sind als die anderen. Und, aber wie gesagt, Zeiten der Ruhe sind schon gerade in der Gründungsphase, und ich zähle uns jetzt als junges Unternehmen mit, ja, wir werden dieses Jahr 6 Jahre seit der Entstehung, seit der Gründung, ist schon sehr rar, sehr rar. Aber wenn wir es mal haben, dann genießen wir es auch.
Auch wieder der Aufruf auch an Zuhörerinnen und Zuhörer, wer voller Power steckt und die Glasindustrie mitgestalten und weiterentwickeln will mit individuellen Produkten, der ist bei Gründelglas auf jeden Fall gut aufgehoben. Aber ich habe tatsächlich was rausgefunden. Es gibt doch einen Raum, wo du dich zurückziehen kannst, wo du mal all dieses Stress und dieses um dich herum weglassen kannst. Du bist Amateurfunker.
Ich bin Funkamateur.
Funkamateur. Und das zeigt schon, dass ich ein Amateur bin bei Funkamateuren, weil ich darüber sehr, sehr wenig weiß. Wie wird man denn Funkamateur?
Wie wird man Funkamateur? Also erstmal das Thema mit Amateur, Funker. Das rutscht selbst einem Funkamateur mal raus, dass man Amateurfunker ist. Das ist also kein Problem. Okay. Ja, wie wird man Funkamateur? Ich habe eine Leidenschaft, seitdem ich ein Kind bin. Und das ist alles, was Radiotechnik ist. Ich habe also schon mit 8-9 Jahren angefangen, Radios umzubauen, gewisse Empfangsfrequenzen zu verstellen, dass man andere Sachen hören kann, die man normal nicht hören durfte damals. Und das hat sich so entwickelt. Dann irgendwann war mein Wunsch, ein Funkgerät zu bekommen. Da war ich dann 10. Dann habe ich mein erstes Handfunkgerät bekommen zum Geburtstag von meinen Eltern. Und das war ein Einkanal-Handfunkgerät. Dann kam gleich danach das 3-Kanal-Handfunkgerät. Beim nächsten Weihnachten 40-Kanal-Handfunkgerät und ich habe immer mehr Menschen gehört und das hat mich sowas von fasziniert, eine drahtlose Kommunikation, denn ein Handy gab es ja damals.
Ja, ja.
Und dann ist die erste Station, Feststation aufgebaut worden mit großer Antenne am Dach, das war alles noch CB-Funk, muss man sagen, dieser freie Funk, wo man eigentlich ins Geschäft geht, kauft sich ein Gerät, kann jeder von uns auch heute machen, baut eine Antenne auf und kann damit funken, ne? Mit anderen Menschen kommunizieren. Und ja, das lief dann ein paar Jahre. Irgendwann ist das Ganze dann etwas am Markt, in der ganzen Community CB-Funk auch zurückgegangen. Da sind die Handys rausgekommen. Man hat also gemerkt, dass das Handy hat wirklich auch viele Menschen gesagt, Mensch, ich brauche kein Funkgerät mehr. Ja. Gell, obwohl es eigentlich eine faszinierende Technik ist. Ich war damals Anfang 20. Beruf ging los, Ausbildung ging los. Also man hat dann sich auch mit dem Hobby nicht mehr so beschäftigt. Mich hat es aber nie losgelassen. Also auch immer, wenn ich mal ein schönes Funkgerät gesehen habe, auf Flohmärkten oder irgendwo, das musste ich dann mitnehmen, weil ich habe es einfach geliebt, das auch mal anzuschalten, mal reinzuhören. Und richtig los ging es dann wieder, ach Gott, ich sage jetzt mal knapp 20, 25 Jahre später, das war jetzt knapp vor 10 Jahren hier in Weiden, dass ich einfach mal ein altes Funkgerät ausgepackt habe und eine Antenne aufgestellt habe und tatsächlich waren hier Stationen drauf. Und so habe ich wieder ein paar Oberpfälzer kennengelernt aus der Region Weiden. Und das waren viele von denen, die auch vor 20, 30 Jahren angefangen haben, lange Zeit nichts mehr gemacht haben und dann wieder ein Funkgerät aufgebaut haben. Und heute gibt es mehr Möglichkeiten in der Kommunikation. Und auch mein Traum als Kind war schon immer, Funkamateur zu werden. Denn ein Funkamateur darf natürlich wahnsinnig viel mehr, als man im klassischen CB-Funk darf. Ich bin in der weltweiten Kommunikation, ich darf ganz andere Frequenzbereiche nutzen, mehr Sendeleistungen nutzen im Endeffekt. Darf auch sowas wie Morsen, also diese alten Technik, wo viele sagen, alte Technik, veraltete Technik, gibt es in modernsten Kommunikationstechniken, Digitalfunk, extra für Funkamateure, kennt man aus dem Postfunk heute, ist alles digital, wir haben ein eigenes Digitalfunknetz, wir sind spezialisiert auf Notfunk, das heißt, wir unterstützen auch Behörden im Notfall, wenn es um Kommunikation geht,
also weil wir die Ausbildung dazu haben. Aber Funkamateur ist eine tatsächliche
Ausbildung, ja. Also Amateur, viele
Amateur denkt man
suggerieren mal, mit Amateur, das ist ein Anfänger. Ja. Eigentlich ist ein Amateur ein Profi, der kein Geld damit verdient. Das ist die offizielle Übersetzung. Aha. Die Frage habe ich mir nicht selber immer gestellt. Warum heißt ein Funkamateur Funkamateur? Ja. Aber das klingt so amateurhaft. Aber Amateur heißt ein Profi, der kein Geld damit verdient.
Okay, und diese Ausbildung macht man nebenbei am Abend oder war das wirklich an der Schule oder wie muss man sich das vorstellen?
Es gibt viele Möglichkeiten. Mhm. Es gibt den Deutschen Amateurfunkradioclub, DAAC. Der in Deutschland viele Ortsverbände auch unterstützt. Das heißt, es gibt in ganz Deutschland Ortsverbände, das DAAC, gibt auch andere Organisationen. Und dort werden zum Beispiel Kurse angeboten. Das heißt, ich muss als Funkamateur eine Prüfung ablegen bei der Bundesnetzagentur. Das heißt, ich muss Kenntnisse nachweisen, Fachkenntnisse. Als ich die Prüfung gemacht habe 2023, gab es zwei Klassen, die E-Klasse und die A-Klasse. Die E-Klasse ist eine Einsteigerklasse, die A-Klasse ist die höchste Klasse. Und ich habe 2019 schon mal angefangen zu lernen dafür, selbst zu Hause. Habe Bücher gekauft, habe mir Software geholt und habe einfach mich hingesetzt, gelernt und wäre eigentlich Ende 2019 fit gewesen. Hatte mich auch schon für eine Prüfung angemeldet, Anfang 2020. Und dann kam die Zeit, von der keiner mehr sprechen möchte. Alle Prüfungen wurden abgesagt und da stand ich jetzt. Habe wirklich mich gut vorbereitet und dann konnte man zwei Jahre lang gar nichts mehr machen. Also auch keine Prüfung ablegen. Und als dann 2022, Mitte des Jahres, habe ich mir den Gedanken wieder zurückgeholt und gesagt, Mensch, jetzt schaue ich mal, was gibt es denn bei uns in der Region für Ortsverbände, für Vereine. Und bin da auf den Ortsverband Amberg gekommen, das ist der Ortsverband Uniform 01, also der erste in Bayern gewesen damals. Gibt auch hier einen weiteren Verein, U17 heißt der, glaube ich. Und da habe ich einfach mal angerufen und gesagt, Mensch, ich war schon mal kurz vor der Prüfung, ich würde euch gerne mal kennenlernen. Kam sofort, ganz ehrlich, komm vorbei, schaust du an, überhaupt kein Problem. Weil viele denken auch, wenn ein Funkamateur hört, das ist ein CB-Funker, da wollen sie nichts mit zu tun haben. Das okay. war auch mein Gedanke, oh Gott, wenn ich jetzt sage, ich war mal CB-Funker. Aber letztendlich waren viele Funkamateure mal CB-Funker und sind dann in das große Hobby eingestiegen. Ja, und dann bin ich dann hingefahren Ende 2022, habe die Menschen, tolle Menschen kennengelernt aus der Oberpfalz, aus der Region und habe auch festgestellt, dass die richtig Ahnung haben. Also was da abgegangen ist und was die in der Vergangenheit auch gemacht haben mit klassischen Blackout-Szenarien in Zusammenarbeit mit den Rettungsstellen, ja. Polizei, Feuerwehr, THW, gab es eine große Übung mal vor ein paar Jahren, wo die Funkamateure auch wirklich unterstützt haben, Kommunikation aufzubauen. Was viele nicht wissen, im Ahrtal zum Beispiel haben Funkamateure die Kommunikation aufrechterhalten, okay. aufgebaut, als der Digitalfunk nicht mehr funktioniert hat. Das ist ja das große Problem, Digitalfunk funktioniert nur mit Strom.
Ja.
Kann zwar auch gewisse Zeit überbrückt werden durch Notfallstromversorgung, aber wenn er mal ausfällt, fällt er aus. Und dann kann man nur noch analog, wie wir es machen im Endeffekt, Funk aufbauen, Funkstrecken aufbauen. Und da hat man ruckzuck über 150 Quadratkilometer in Viertelstunden hat man die Kommunikation aufgebaut durch Funkamateure und die dann die entsprechenden Rettungskräfte unterstützt haben.
Wow, toll.
Also das ist auch das Ehrenamt, was wir, also das ist der Hemspirit, nennt sich das. Ja. Das Ehrenamt, was wir sagen oder was wir für uns haben, wenn wir gebraucht werden in Notfällen oder in Katastrophenfällen, dann sind wir auch da. Oder bloß als Beispiel noch als letztes ein Funkamateur, der in, ich glaube, irgendwo im Ruhrgebiet sitzt, hat Notruf gehört von einem Schiff. Irgendwo im Pazifik hat er Notruf aufgefangen. Okay. Hat dann die Rettungsbehörden sozusagen informiert, die Wasserwacht sozusagen da unten oder die Wasserschutzpolizei, dass da ein Schiff in Seenot ist. Und da haben die Menschen gerettet. Das hat kein Mensch empfangen und der hat genau durch Zufall diese Sekunde abgefangen, wo dieser Notruf rausgekommen ist auf einer Frequenz. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele.
Also auch hier die Stimme in die Welt hinaus,
in die Welt
von Weiden heraus, richtig. Aber gleichzeitig auch von der Welt nach Weiden.
So ist es, ja.
Und so hast du schon beim Glas gemacht, ja, von Weiden in ganz Deutschland präsent zu sein, im Netzwerk präsent zu sein und dann noch diese spannenden Einblicke in die Funkamateurwelt, die tatsächlich auch mir völlig neu ist und dafür auch ein ganz herzliches Dankeschön. Und damit neigen wir uns schon wieder dem Ende bei unserem Podcast. Es war super spannend, aber trotz allem kommt am Schluss noch unsere Schnellantwortrunde.
Ui, okay.
Wo ich dir zwei Begriffe gebe und du musst sagen, was dir näher liegt. Weiden oder Naila?
Naila.
Das werden wir noch schauen, ob wir das noch hinkriegen oder einen Podcast aufnehmen oder im Podcast sprechen.
Dadurch, also meine Frau macht ja die Podcasts bei uns.
Ja.
Sie ist auch wahnsinnig schlagfertig und macht das auch richtig, richtig toll. Ich finde es aber jetzt sehr toll, dass ich bei dir bin. Ich sage mal, für mich wäre jetzt wahrscheinlich das Thema Podcast sprechen.
Ja.
Wieder schön.
Okay. Bist du lieber auf Insta oder lieber auf Facebook?
Insta.
Funken oder telefonieren?
Funken.
Glasprodukte verkaufen oder Glasprodukte designen und überlegen, wie man sie gestalten kann?
Da würde ich jetzt sagen, fast 50-50, ne? Geht die Antwort auch?
Ja, ja, in dem Sinne wirklich, lieber Stefan, ein ganz herzliches Dankeschön für diese Einblicke in die Glaswelt, in die Glasproduktionwelt, Einblicke ins Netzwerken und in diese Welt der Funkamateure. Es hat richtig Spaß gemacht. Danke auch für deinen Blick auf Weiden.
Ich habe zu danken,
ja. Als Neuweidener. Und der Dank gilt natürlich auch wieder an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke fürs Reinhören. Hinterlasst gerne euer Feedback mit Sternen oder Ähnlichem bei Spotify und Co. Wenn ihr darüber hinaus Feedback habt oder selber gerne mal als Gast mit dabei sein wollt, meldet euch gerne bei info@weiden-podcast.de. In diesem Sinn freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder heißt
Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.